Das Team von KR55, dem Kirchenmagazin von Oldenburg und umzu, begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe. Distanz ist ja in diesen Corona-Tagen das Gebot der Stunde. Wir denken bei diesem Thema Distanz an andere Bezüge. Und da sind wir auch schon mittendrin.
Wie gelingt es Kirche, die Distanz zu jungen Menschen zu überwinden? Wie kann Kirche junge Menschen beteiligen? 75 Jahre nach Gründung der evangelischen Kirche in Deutschland ist das immer noch ein aktuelles Thema.
Zu Gast bei uns ist Farina Hubel. Sie arbeitet als Bildungsreferentin im Landesjugendveramt der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, an dem Ort, der Brücken zu Kindern und Jugendlichen baut.
Aktuell arbeitet sie an einem Beteiligungsprojekt in der Kirche. Was sich dahinter verbirgt und wer mitmachen kann, erfahren wir von ihr heute. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Frau Hubel.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute.
Und am Mikrofon sind für Sie heute auch Thomas Schiebluch
und Antje Thielking. Corona-bedingt kommt diese Sendung wieder nicht aus dem Studio. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast ist Farina Hubel, Bildungsreferentin und seit dem 1. September kommissarische Leiterin des Landesjugendveramtes.
Frau Hubel, Sie arbeiten als Bildungsreferentin im Landesjugendveramt. Wohin bringen Sie die Bildung? Ins Land, zur Jugend oder ins Pfarramt?
Wenn es gut läuft, zu allen dreien. Also von Haus aus bin ich Diakonin, das muss man vielleicht auch immer noch dazu sagen und habe auch soziale Arbeit studiert, aber hier in diesem Haus heißt man dann nicht mehr Kreisjugenddiakonin oder vom Amt wegen Diakonin, sondern Bildungsreferentin. Weiß nicht, ob das besser klingt, wenn man damit ins Land fährt oder zu den Pfarrern fährt, das könnte natürlich auch sein. Aber wir sind natürlich eine Fach- und Beratungsstelle für unterschiedliche Themen. Wir haben eine Kollegin, die das Themengebiet Kindergottesdienst und Arbeit mit Kindern abdeckt, mit der ich auch das Projekt durchführe, was ich gleich noch erzähle. Wir haben einen Kollegen für die Öffentlichkeitsarbeit und wir haben auch ganz neu ab 1.9. auch eine Kollegin für Medienpädagogik, weil wir auch in Corona merken, dass wir an unsere Grenzen stoßen, was die Digitalität und die Bildungsarbeit angeht und wir jetzt eine versierte Medienpädagogin bei uns zumindest mit einer kleinen Stellenanteil begrüßen können. Das ist sehr gut. Das heißt, wir sind dafür da, wenn Kirchengemeinden, aber auch Kirchenkreise mit Themen auf uns zukommen, sie zu unterstützen, zu begleiten vor Ort in ihrer Arbeit. Aber gleichzeitig sehe ich uns auch als Scouter von Themen, Sachen aufzunehmen, zu sehen, was passiert in Niedersachsen und deutschlandweit und was können wir für die Oldenburgische Kirche daraus machen. Also ich bin ganz viel in Hannover und auf konföderierten Ebene, also mit der Hannoverschen Landeskirche und Braunschweig und aber auch den Bremern und viel unterwegs und wir sind da in guter Vernetzung und schauen, was da das Gute für die Kinder- und Jugendarbeit ist.
Welche Themen stehen denn da gerade an?
Jugendpolitisch steht ganz viel an, auch zum Thema natürlich Corona. Es ist eine starke Kürzung in den Bildungshäusern. Man weiß gerade nicht wohin. Klassenfahrten, alles wird abgesagt. Wir sind im engen Kontakt mit dem Sozialministerium, was das zum Beispiel angeht, um immer deutlich zu machen, was kirchliche Jugendarbeit braucht, auch verbandliche Jugendarbeit und dass das nicht gleichzusetzen ist mit anderen Häusern, wie zum Beispiel Jugendherbergen oder so. Also was ist das Kirchenspezifische? Dafür setzen wir uns ein. Und wir bereiten uns auch schon, also zum Beispiel nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Das sind so für meine Themen immer, wenn so Wahlen sind, genauso wie Europawahl oder Gemeindekirchenratswahl. Wie kann man solche Sachen demokratisch auch Kindern und Jugendlichen beibringen?
Und sind das auch Wünsche der Jugendlichen? Ist das deckungsgleich? Oder wie kommen Sie an die denn ran? Die sind ja die Hauptzielgruppe.
Das stimmt. Wir haben ja die EO, also die Evangelische Jugend Oldenburg, ein eigener Jugendverband hier. Die haben einen Vorstand und die begleite ich als Jugendreferentin. Natürlich eng zusammen mit dem Geschäftsführer. Und das ist so ein bisschen auch der Seismograf für die Belange auch der Kinder und Jugendlichen in den Kirchenkreisen. Die treffen sich zweimal im Jahr zur Vollversammlung, diskutieren ihre Themen. Und da sind wir im regelmäßigen Austausch. Aber es ist schon so, dass wir auch auf die Kreisjugenddienste vor Ort in den Kirchenkreisen angewiesen sind, die ja noch stärker dran sind an den Jugendlichen als wir hier in der Fach- und Beratungsstelle, die eher in der Multiplikatorenebene unterwegs sind und dort in der Ausbildung.
Könnten die Jugendlichen Ihnen denn Aufträge erteilen oder der EJO?
Auf jeden Fall. Also wir sagen ja immer, wir sind ja für die Menschen da und für die Belange, was Kinder und Jugendliche angeht. Und das wäre ja ein Fauxpas zu sagen, das muss von einem Erwachsenen kommen. ob sie sich das trauen und hierher kommen. Also da sind wir gerade dabei, die Hürden so anzusetzen, wie man es macht. Das geht schon beim Türsummer hier in der los. Und ab Freitagsnachmittags erreicht man hier keinen mehr. Also die Fachberatungsstelle ist eigentlich nicht zu Jugendzeiten offen. Aber über Twitter, Instagram und andere Social-Media-Kanäle sind wir natürlich gut im Kontakt. Und sie wissen, was wir machen und spielen auch Themen ein.
Also ich stelle mir vor, es gibt einen Jugendlichen in der Gemeinde XY im Oldenburger Land. Der möchte gerne etwas durchsetzen und hat einen großen Wunsch. Wie wäre der Weg für ihn, das auch erfolgversprechend durchzubringen oder auf den Weg zu bringen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich, was er machen will, und die Kirchenkreise sind da unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir aus dem Landesjungen Pfarramt den Kirchenkreis Oldenburger Münsterland unterstützt, die überlegt haben, wir wollen so eine Online-Plattform schaffen, so eine Art EO-Network. Und wenn der Jugendliche da eine Idee hat, gibt es da jetzt mittlerweile ein Tool, wo er seine Idee einspielen kann. Und andere Jugendliche, aber auch die Hauptamtlichen, die das begleiten vor Ort, schauen drauf und sagen, hey, dieses Bowlingfest, was du machen möchtest oder was auch immer, ist eine coole Sache. Wir unterstützen dich und das geht dann weiter. Also wirklich zu suchen, niedrigschwellig, sie an ihre Ideen, ja, also erstmal an die Ideen ranzukommen und dass sie das auch weitertragen.
Könnte ich als Jugendlicher, dass ich ja nicht mehr bin, aber könnte ich ein Gefühl bei Ihnen und eine Wirksamkeit erreichen? Meine Stimme wird gehört.
Also das ist der größte Wunsch, warum ich Diakonin geworden bin. Also um Kindern und Jugendlichen da ein Sprachrohr zu geben, in verfasster Kirche vor allem. Im Zuge auch der Säkularisierung, es wird alles älter. Und wir wollen, also das ist die Zukunft auch der Kirche. Und wenn wir es nicht schaffen, finde ich immer, bei Kindern und Jugendlichen den Kern zu setzen, dass sie sich bei uns wohlfühlen, dass sie ihren Glauben entwickeln und die Gemeinschaft, die es bei uns einfach was Besonderes ist, dann werden sie nicht mit 30 vom Blitz getroffen, oder wie Luther später, und kommen zur Kirche. Und deswegen an diesem Ast zu säbeln, wäre der größte Fauxpas, den wir irgendwie leisten können. Und unsere größte Aufgabe ist, sie zu halten.
Jugendpolitische Themen, bildungspolitische Themen, da gibt es natürlich einen Ort, wo die beraten werden. Das ist die große Landessynode auch. Und da wäre die spannende Frage, wenn es um so ein Thema geht, wie viele Jugendliche sind denn da in dieser Synode, die auch dann Multiplikatoren, Unterstützer, Stimmgeber sind für so ein Thema?
Ja, mittlerweile gibt es 2 Jugendsynodale mit Stimmrecht in der Synode. Das war auch ein harter Kampf.
Von wie vielen Synodalen?
60, glaube ich. Ja. Und auch das, also Oldenburg sagt schon, ja, wir sind schon mit Stimmrecht, andere Synoden sind noch gar nicht so weit, da dürfen die Jugendlichen dabei sein. Aber auch die EKD-Synode ist da weiter, aber es ist natürlich ein ganz kleiner Lobbyismus. Und wir überlegen von der Jugendkammer, da sitzt ja nicht nur die EU, da sitzt der VCP, also der Verband Christlicher Pfadfinder, genauso wie der CVJM, Christliche Verein junger Menschen, die überlegen, ja, wen schicken wir da auch hin? Also auch die unterschiedlichen Jugendverbände entsenden ja. Also der junge Mann, den Sie gerade erwähnten aus der Kirchengemeinde, der wird ganz selten Jugendsynodaler und das Stimmen, also kriegt die Stimme. Und meine Aufgabe ist es, wenn ich dann bei der Synode bin, auch diese Jugendlichen dann oder jungen Erwachsenen sind das ja eher, zu begleiten. Das ist nicht ohne. Wann stehe ich auf? Wann gehe ich nach vorne? Wann stelle ich einen Antrag? Und das wissen wir auch bei solchen Synoden. Das meiste passiert in Zwischengesprächen und in den Pausen. Da wird die Politik betrieben und das ist ein Terrain, da muss man sich erstmal reinfinden und das Standing auch kriegen. Das ist nicht ohne und das ist meine Aufgabe, sie da auch mit zu unterstützen.
Also braucht es auch einen Appell an die anderen Synodalen, hört auf die Jugend.
Das Team von KL55 begrüßt Sie zur September-Sendung mit der Bildungsreferentin Farina Hubel aus Oldenburg. In ihrer Arbeit versucht sie, Kindern und Jugendlichen Gehör zu verschaffen.
Wir haben schon gehört, dass Sie es wichtig finden, nah dran sein an den Jugendlichen, das ist Ihr Credo. Gibt es Projekte, wo Sie festgestellt haben, das ist mir besonders gut gelungen? Da haben wir den Wunsch der Jugendlichen erhört, umgesetzt.
Unsere Synode, wo wir gerade ja schon beim Thema waren, hat kurz vor der Gemeindekirchenratswahl bei ihrer Synode, ich glaube im Herbst, beschlossen, dass Jugendliche ab 14 wählen dürfen bei der Gemeindekirchenratswahl, die dann im März waren. Und dann ist das aber einfach nur dieser Beschluss. Und wie gehen wir jetzt damit um? Weil Jugendliche kriegen dann zwar ihre Wahlpost, aber gehen sie denn da auch hin? Und da fühlte ich mich sehr angesprochen, da was zu initiieren. Zusammen mit der EU, mit dem Jugendverband, haben wir überlegt, auch mit einem Verein, Politik zum Anfassen aus Hannover, die haben uns zu einer Vollversammlung hergeholt. Wie schaffen wir denn, junge Menschen zu so einer Wahl zu bewegen, die ja doch... Was haben Sie damit zu tun? Warum sollen Sie den Gemeindekirchenrat mitgestalten wollen? Und das war sehr spannend und wir haben damals eine Postkarte ins Leben gerufen. Das haben die Jugendlichen selber fotografiert und entwickelt und da stand drauf, dein erstes Mal. Und die haben wir überall hin verschickt und wer daran teilgenommen hat, konnte das halt, also an den Tag hingegangen, hat seine Wahlstimme abgegeben und konnte dann an einer Kinoverlosung teilnehmen. So niedrigschwellig war das. Und der Aufruf führte doch dazu, dass es sehr viele Beschwerden gab. Also bei meiner Stelle, was mir einfallen würde, so eine sexistische Werbekampagne und ich würde ja junge Menschen zum Sex verführen und was das sein könnte. Also da war ein hoher Aufschrei, landeskirchlich auch von Pfarrerinnen und Pfarrern. Aber wir haben eine gute Presse- und Öffentlichkeitsabteilung, wir haben gut zusammengearbeitet und genau das sind diese Peakpunkte, die meine jugendpolitische Arbeit so spannend machen. Also zu sagen, nein, das haben Jugendliche selbst entwickelt, weil Jugendliche sich überlegt haben, wie würden wir andere Jugendliche zu dieser doch, sagen wir mal, etwas eingestaubten Wahl aufrufen. Und später war es meine Aufgabe, als es dann hieß, ja, die Wahlbeteiligung ist so schlecht, das lag auch daran, dass wir die 14-Jährigen jetzt ab 14 zugelassen haben, dann mit den Zahlen zu kommen und sagen, die 14-Jährigen haben sogar den Schnitt nach oben gehoben. Also die Wahlbeteiligung in der Altersgruppe oder in der Kohorte war größer als in manch anderer Alterskohorte. Und das war spannend und das mag ich gerne, da Lobbyistin zu sein und auch ein Sprachrohr und die Jugendlichen da abzufedern, dass natürlich die Beschwerden, die Kritik nicht bei ihnen ankommen, sondern dass aber ihre Ideen umgesetzt werden.
War das dann ein Erfolg für Sie?
Also das war, was die Wahl anging, na gut, die Wahlbeteiligung war trotzdem nicht ganz so groß, aber ich fand es trotzdem, also ich war nah dran an den Jugendlichen, deswegen war es für mich ein Erfolg und die Jugendlichen waren unglaublich stolz, weil sie gesehen haben, das ist ja ihre Werbekampagne, das war nicht eine eingekaufte oder sie kamen von woanders her, sondern sie haben sich damit identifiziert und das ist der Schlüssel, finde ich, dass sie sich beteiligen.
2024 ist die nächste Kirchenratswahl. Kann man daraus lernen? Es ist ja nach wie vor so, Jugendliche zu motivieren, dahin zu gehen. Wird das schwieriger oder eher leichter dann?
Also ich glaube, es bleibt schwierig. Das eine ist hier zur Wahl zu motivieren, das andere ist, junge Menschen auch in dieses Amt zu kriegen. Also ab 18 kann man sich ja auch aufstellen lassen. Man muss ja beides dann bedenken bei der nächsten Wahl, dass man auch nicht nur den Quoten 19-Jährigen in so einer Gemeindekirchenratssitzung dann sitzen hat und sich unwohl fühlt. Aber was ich hoffe, ist, dass wir rechtzeitig daran denken, auch Jugendliche zu beteiligen. Also ich war ja das Sprachrohr und der nächste Schritt müsste sein, dass Jugendliche in der Vorbereitung der Werbekampagne für die nächste Gemeindekirchenratswahl mit am Tisch sitzen und sagen, wie könnte das denn aussehen und was würden wir uns wünschen.
Die Erwachsenen sind ja ein wichtiger Schlüssel auch zum Erfolg. Ist das ein schwieriges Verhältnis oder gibt es auch doch viele Unterstützer im kirchlichen Bereich, die sagen, wenn die Jugendlichen manchmal an Grenzen stoßen, wir machen uns dann zu ihren Sprechern oder Sprecherinnen?
Nein, es gibt hoch engagierte Erwachsene, die erstens selber aus ihrer eigenen Jugendperspektive sagen, was haben sie damals gebraucht, damit sie sich auch engagieren und was war ihnen wichtig und das würden sie gerne weitergeben. Und ich glaube, es ist auch kein Zeichen von Alter. Also wir haben fitte 60-jährige Diakone, die kurz vor Rente noch sehr nah dran waren bei den Jugendlichen. Und es gibt welche, die sagen, ich mache das nur bis zu einem gewissen Alter, ich bin nicht mehr so nah dran. Ich möchte mit 50 eigentlich auch nicht mehr in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sondern woanders eingesetzt werden. Das ist sehr unterschiedlich. Aber nach wie vor.
Wo gibt es die größten Widerstände in Ihrer Arbeit?
Die größten Widerstände finde ich in der Kommunikation untereinander. Es gibt den Jugendverband, das Landesjugendfarm, die haben viele Stellen, es gibt die Gemeinden vor Ort, es gibt die Kirchenkreisebene, es gibt die Landesebene, die verfasste Kirche. Wie bringen wir die denn alle miteinander ins Gespräch? Also das ist für Leute, die von außen auf uns schauen, noch schwieriger zu verstehen, aber wenn man schon drin ist in diesem Inner Circle, selbst da ist es schwer und wir drehen uns oft um uns selbst, viel in Strukturdebatten, die uns zermürben und viel Zeit fressen und wir haben nicht so oft den Blick nach außen zu sehen, was passiert denn jetzt gerade. Die Menschen wenden sich von uns weg, weil Kirche vielleicht doch in Corona-Zeiten nicht so präsent ist für manche oder auch nicht. Das wird sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Ein Kennzeichen der Oldenburger Kirche ist ja auch, dass wir nur wenige große Städte haben. Oldenburg ist deutlich die größte, aber viele Landbereiche, auch Landgemeinden. Ja. Gibt es in der Jugendarbeit irgendwie Anzeichen, dass auch da Unterschiede da sind oder ist das eher Miteinander?
Da gibt es schon Unterschiede. Also wo die Jugendlichen immer hadern mit ihrem Engagement, ist der ÖPNV auf der anderen Seite. Also ich möchte mich jugendlich engagieren, aber wie kriege ich das hin, wenn ich immer das Mama-Taxi einspringen will? Wir haben da eine Kampagne, das ist zum Thema Kampagne, mit dem Ministerpräsidenten Weil ein Video gedreht und er hat auch uns auch geantwortet, aber es ist halt politisch immer sehr, wir bemühen uns und wir versuchen, also wir wollen zum Beispiel durchsetzen, dass Menschen mit einer Juleika, einer Jugendleiter-Card, die sie ja als Jugendliche mit einer guten Ausbildung, Schulung vor Ort in den Kirchenkreisen, dass die dann auch kostenlos den ÖPNV nutzen können, um ihr ehrenamtliches Engagement zu stärken. Also das ist eins der großen Ziele, und da merke ich selber, unsere eigene Arbeit, dann sind wir Erwachsenen wieder gefragt, muss ich hinterfragen, weil mir es sehr leid tut, wenn jemand aus der Wesermarsch mit Zug und Bus und zu Fuß nach Oldenburg zu einer Sitzung kommt, weil er sich engagieren möchte und nach 2 Stunden wieder zurückfährt und der Weg ist eigentlich länger und eigentlich doppelt so lang, wie die Zeit, die er vor Ort verbringt. Also wir reden bei einer 2-Stunden-Sitzung, von 6 Stunden ist er unterwegs, um sich zu beteiligen. Und dann denke ich, also was erwarte ich? Also da sind wir bei Hybridveranstaltungen, Digitalität. Wie können wir sie wirklich da abholen, wo sie sind? Und da können wir noch was lernen. Und das ist in so vielen Flächenkirchenkreisen, die wir haben, nicht einfach.
Mhm. Ist das der größte Frust?
Zum einen, ja, es ist ein Frust, ja. Aber auch nicht nur. Also gleichzeitig sieht man auch die Chance. Also Kollegen belächeln mich immer, wenn ich sage, es ist auch ein Nasengeschäft. Also wenn man sagt, okay, wenn Farina was anbietet, da kommen auch welche und die kommen ja, also ohne dass das hochnäsig dann klingt, aber dieses Miteinander und diese Beziehungsarbeit, die wir zu den Kindern und Jugendlichen pflegen, auch in so einem Flächenkirchenkreis vor Ort, das ist so was Besonderes, dass das auch viel Frust kompensiert.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Mit unserem Gast, der Bildungsreferentin Farina Hubel, sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, wie junge Menschen im kirchlichen Leben beteiligt werden können.
Und bevor sie beteiligt werden sollen, können, möchten, wollen wir mal gucken, wie ist denn überhaupt die Beziehung zwischen Kirche und Jugendlichen? Welches Attribut würden Sie denn dieser Beziehung geben? Wir haben so ein paar zur Auswahl. Wir fangen mal an mit dem ausbaufähig.
Es ist ausbaufähig, ja. Es ist Luft nach oben, ja.
Wie sieht es aus mit dem Attribut eingeschlafen?
Trifft nicht auf alle Bereiche, aber in manchen Bereichen ja. Und dann wundert man sich, warum da gerade kein Jugendlicher ist. Und dann könnte das eine Begründung sein.
Leidenschaftlich?
Die besten Diskussionen führt man im Blockhaus Ahlhorn nachts um 3 im Ankerkeller. Es ist leidenschaftlich dort.
Abhängig?
Ja, Kirche kann nicht ohne junge Menschen, denn das ist die Zukunft der Kirche. Und junge Menschen brauchen aber auch ein starkes Fundament, eine Kirche, die schon sehr lange besteht. Und deswegen sind sie voneinander abhängig.
Verhängnisvoll?
Verhängnisvoll. Wenn man Beruf und Berufung zusammen sieht, dann weiß man, okay, es steckt da viel mehr dahinter und auch die Jugendlichen in ihrem Engagement, was sich reinbringen, ist manchmal in dem Zwiespalt zwischen Schule und Sporthobby und allem auch manchmal eine verhängnisvolle Affäre.
Glaubwürdig?
Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Jugendliche gerade im Schulkontext erzählen, was sie im Privaten machen und die anderen sagen, ey, du gehst zur Kirche. Und sie wirklich glaubwürdig sagen, warum sie das tun und da einen Sinn in ihrem Ganzen sehen. Und wenn sie selber Andachten halten, das sind die Gänsehautmomente, die ich sonst nicht in meiner Arbeit so oft habe.
Manchmal ablehnend?
Ja, also nicht einfach ein Ja-Sager sein. Kinder und Jugendliche sollen deutlich auch sagen, wenn sie etwas nicht wollen, und das ist ihr gutes Recht auch bei Kirche, und auch Sachen einfach mal abzulehnen.
Und der letzte ist sehr heftig. Fragen wir mal, sterbend?
Ich hoffe, da ist ein Fragezeichen hintersterbend, denn das ist der große Wunsch, dass es nicht aussterbend ist, sondern dass wir jetzt da alles für geben, ein gutes Fundament zu setzen, dass das so bleibt.
Was suchen Kinder, Jugendliche in der Kirche?
Tja, also eigentlich müsste ich sagen, das müssten Sie die Kinder und Jugendlichen direkt fragen. Das wäre immer mein erstes Anliegen. Aber wenn ich an mich denke und die Gespräche, die ich mit den Kindern und Jugendlichen führe, dann wünschen sie sich Gemeinschaft, ein Miteinander. Dann wünschen sie sich, dass sie so angenommen werden, wie sie sind, mit allen ihren Mackenkanten, dass sie in ihren Fähigkeiten aber auch gefördert und gefordert werden und sich ausprobieren können. Denn das zeigt auch später, auch im Berufsleben oder wenn sie sich bewerben, wenn sie schon so einen Werdegang auch bei uns und sich vor einer Gruppe stehen und sich präsentieren, das ist schon ein Fund, was sie mitnehmen, auch in die Arbeitswelt.
Nun konkurriert ja Kirche dann auch mit dem, was Sie gerade sagten, was Sie die Jugendlichen anbieten können, auch mit Feuerwehr, mit Gewerkschaften, mit anderen Hilfsdiensten. Was macht denn das Engagement bei Kirche für die Jugendlichen so besonders?
Ja, auch das ist spannend, wo ich auch sagen kann, da müsste man auch mal einzeln schauen, was die Jugendlichen dazu sagen. Zum Teil engagieren sie sich aber auch unterschiedlich. Beim THW genauso wie bei Kirche. Sie sehen da kein Entweder-Oder, sondern überlegen das dann halt auch. Aber bei Kirche, das ist das, was ich meinte, mit der Gemeinschaft, aber auch mit der Wortverkündung, in dem Glauben gestärkt zu sein, den ihnen manchmal im Alltag auch fehlt. Also Kirche bietet ihnen den Raum, in Ruhe mit Gott auch ins Gespräch zu kommen.
Da sind wir schon bei einem großen Thema, das Sie gerade beschäftigt, ein Beteiligungsprojekt, das Sie initiieren mit anderen zusammen in der Arbeit mit Kindern. Und da ist unser Wunsch, stellen Sie das doch mal vor, worum geht es da eigentlich? Das berührt ja auch so die Dinge, die wir gerade eben so anklingen lassen haben. Ein Beteiligungsprojekt, was steckt dahinter?
Ja, wir waren in einer Arbeitsgruppe seit über 2 Jahren eigentlich am Suchen, wie schaffen wir das, Kinder und Jugendliche, vor allem Kinder, mehr zu beteiligen und ihnen eine Stimme zu geben. Wir haben jetzt viel auch über Jugendliche geredet. Und deswegen meiner Kollegin, die auch für den Arbeitsbereich als Bildungsreferentin Eva Buhn verantwortlich ist, haben wir überlegt, wie schaffen wir das dann auch, Kinder zu beteiligen. Und sind dann über diesen Verein, den ich vorhin schon erwähnte, Politik zum Anfassen, die Kommunalpolitik mit Schülern in Verbindung bringen, haben wir gesagt, wie schaffen wir eigentlich Kinder mit Kirchengemeinde und dem Gemeindekirchenrat, über den wir vorhin ja schon mit der Wahl sprachen, in Verbindung zu bringen. Und da entstand die Idee eines Projektes, eines Art Kinderkirchentages, dass wirklich Kinder vor Ort in der Gemeinde erkunden und für sich aber auch ernsthaft feststellen, was ist hier gut, was möchte ich aber auch verändern, was möchte ich mitgestalten, wo wird meine Stimme gefragt. Und oft sprechen wir ja über Kinder und nicht mit Kindern, das war ja auch das Thema. Also wie schaffen wir auch einen Gemeindekirchenrat, so wie er existiert, in der Kirchengemeinde mit Kindern wirklich zusammen in ein Gespräch zu bringen, dass die Kinder ihre Ideen und Wünsche auch mitteilen können, dass sie Anträge schreiben. Und so entstand das Beteiligungsprojekt Der geheimnisvolle Funke, weil wir auch finden, Kinder brauchen eine Geschichte, einen Strang, dessen irgendwie, wie das Ganze sich entwickelt. Und so haben wir Funky entwickelt. Funky strahlt wie ein kleiner Stern. Und soll eigentlich der Hüter oder die Hüterin des geheimnisvollen Funkens in der Kirchengemeinde werden. Und die Kinder bekommen wie Detektive die Aufgabe, Funky zu unterstützen, dass er diese Aufgaben und Prüfungen, die dazu gehören, auch meistert. Und dazu gehört, dass wir uns mit den Kindern auseinandersetzen, was bedeutet Kinderrechte, was heißt Partizipation überhaupt. Und dann in einem nächsten Schritt gehen wir erst darauf ein, wo seid ihr in der Gemeinde, was sind dunkle Ecken, was macht euch Angst, was sind helle Ecken, was findet ihr total toll hier in der Gemeinde und was wollt ihr, wenn ihr die Möglichkeit jetzt habt, auch gestalten. Und Funky ist die ganze Zeit mit dabei, wie ein Theaterstück auch. Und das Ziel ist, dass am Ende wirklich eine Kinderkirchenratssitzung stattfindet. Auch sie wird auch von einem Kind geleitet, wirklich mit Anträgen, die Kinder vorher geschrieben, gemalt, gebastelt, geklebt, also kindgerecht gestaltet haben. Und dann sollen die Kinder auch entscheiden, welchen Antrag priorisieren wir, weil wir nicht alle auf einmal umsetzen können. Sie müssen auch miteinander diskutieren, debattieren und am Ende hoffentlich zu einem Abstimmungsergebnis kommen. Und das wollen sie dann auch den Erwachsenen, die da sind, aus dem Gemeindekirchenrat überreichen, in der Hoffnung, dass das dann auch wirklich in der realen Kirchenratswelt auch umgesetzt und vielleicht zumindest diskutiert und angedacht wird. Und ich finde, wenn wir dieses Projekt durchführen und Kinder beteiligen und wirklich sie wirklich anderthalb Tage, so lange wollen wir das ja machen, immer wieder da zu ermutigen, dass sie das auch in ihrem Alltag immer mehr einfließen lassen, dass sie das zu Hause am Küchentisch erzählen und diskutieren. Mein Sohn ist jetzt 8 geworden, wir diskutieren das jeden Tag. Und das ist sehr spannend, wenn man sich auf diesen Weg der Beteiligung macht, wie das, welche Kreise das zieht. Und ja, was sagt ihr anders so schön, Mama, jetzt machst du ja was Sinnhaftes. Also das ist vorher noch nicht so ganz verstanden, was ich mache, aber da ist er ganz hinterher, dass ich das wirklich gut umsetze mit den Kindern, weil ihm das ganz wichtig ist. Und das ist so wichtig, dass wir Kinder eine Stimme kriegen, in jedem Alter. Ja.
Kann das Projekt eine Hilfe sein, Kinderglaube zu verstehen?
Ich glaube schon, denn das Projekt könnte man natürlich auch sagen, das kann ja ein anderer Verein auch woanders anbieten. Wir machen das ja bewusst in einem Kirchenkontext und das spielt zusammen auch eine Rolle. Und spirituelle Impulse wird es auch in diesem Bereich geben und wir wollen das auch am Sonntag mit einem gemeinsamen Gottesdienst abschließen, einem Beteiligungsgottesdienst und Kinder da auch zu Wort kommen lassen. Und ich denke, das wird sehr, sehr aufschlussreich. Und das meinte ich mit diesen Wurzeln setzen und Gedanken sehen, Glauben neu erleben, in Kirche eine Sinnhaftigkeit. Bloß bei Kindern muss das einfach auch schneller umgesetzt werden. Also die wollen jetzt zwar sicherlich am liebsten morgen, aber es nützt nicht jetzt von den Kindern einen Antrag oder eine Entscheidung herbeizurufen und in 10 Jahren beschäftigt sich verfasste Kirche damit. Das geht einfach nicht.
Wie kann man denn da mitmachen? Was sind die Anforderungen für das Projekt? Wie kommen Kinder daran?
Wir schreiben das, also es gibt in 2 Projektgemeinden, das ist diesmal ein Pilotprojekt, so haben wir es ja auch gesagt. Wir wollen das wirklich in 2 Gemeinden machen. Wir machen das in Alteneschlen-Werder, um eine Landgemeinde dabei zu haben. Und wir machen das in der Kirchengemeinde Osternburg, um eine Stadtgemeinde zu haben. Das war uns ganz wichtig und das läuft auch parallel. Und danach werten die beiden Gemeinden das mit uns auch zusammen aus, damit dieses Projekt hoffentlich auch eine Strahlkraft landeskirchlich bekommt und vielleicht auch im Ammerland, im Münsterland und woanders eingesetzt wird. Kinder können mitmachen ab 6 Jahren. Durch Corona haben wir es jetzt runtergeschraubt, leider auf eine teilnehmende Zahl erstmal von 10 Kindern. Aber uns ist wichtig, dass das Projekt stattfindet und dass wir es durchführen können. Dazu wird es in den unterschiedlichen Gemeinden Ausschreibungen geben über den Gemeindebrief und dann eine Anmeldung dann in der Verwaltung sein.
Dürfen denn Kinder dann hinterher bei der Auswertung auch dabei sein und sagen, das fand ich gut oder so war es nicht gemeint und das möchte ich dann doch noch da drin haben?
Also wir werden mit den Kindern am Ende des Projektes eine Auswertung machen und dann mit den Teams, die das durchgeführt haben. Da sind auch Jugendliche beteiligt, die auch nochmal aus ihrer Perspektive schauen. Und meine große Herausforderung bleibt dann auch mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Die Frage ist ja, was wird aus ihren Anträgen und wie können wir den Kindern später sagen, was draus geworden ist?
Wann wäre das Projekt ein Erfolg?
Also ich habe mich die Frage vorher im Team auch schon mit der Kollegin gestellt. Es ist ein Erfolg, wenn, weiß ich nicht, 3 von 4 Anträgen umgesetzt werden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, sondern ich glaube, ein Erfolg ist, wenn der Partizipationssamen in dieser Kirchengemeinde gesät ist und das nicht nur anhand dieses Projektes, sondern wenn beim Gemeindefest überlegt wird, was bieten wir für Kinder an? Ach, wir fragen mal einfach die Kinder. Wenn in einem Gottesdienst oder die Themensammlung auch mal gefragt wird, wenn in einer Gemeindebriefredaktion überlegt wird, schauen sich das eigentlich auch junge Menschen an? Wenn ja, was sollte denn da rein in so einen Gemeindebrief? Ich glaube, dann ist es ein voller Erfolg.
Dann gucken wir mal und sind gespannt auf die Ergebnisse. Vielleicht können wir sie dann ja nochmal sprechen in absehbarer Zeit.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und im Gespräch sind wir mit Farina Hubel, Wunschfinderin für junge Menschen in der Kirche.
Sie haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen, Social Media ist natürlich auch bei Ihnen ein großes Thema. Sie haben eine neue Stelle eingerichtet für eine Medienbeauftragte oder Pädagogin sogar. Wie machen Sie denn unter diesen vielen Angeboten, die es nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch schon davor im Internet gibt, auf sich aufmerksam?
Ja, wir haben auf der Website des Landesjugendpfarramtes und auf eo.de, da haben wir alle unsere Angebote und auch unsere Daten. Wir sind aber auch bei Instagram, Facebook und Twitter unterwegs und merken, aber das muss ständig wieder überprüft werden, ob jetzt gerade Snapchat oder was auch gerade angesagt ist, da dann immer nachzuschauen, Und die Jugendlichen können sich dort auch, das ist uns auch mittlerweile wichtig, direkt online anmelden. Also nicht mehr irgendwelche Postkartenformulare, Faxe schicken, sondern das muss niedrigschwellig gehen, dass das digital möglich ist.
Gibt es da ein Beispiel, was sich besonders hervorhebt, was besonders angesagt ist gerade?
Wir haben jetzt mal was Neues ausprobiert, das hieß oder heißt Hashtag nachgehakt. Also da interviewe ich bei YouTube live. Also sozusagen können die Jugendlichen mir live zuschauen, während ich jemanden interviewe. Da hatte ich zwei von der Landeszentrale für politische Bildung und letztes Mal hatte ich einen Kollegen, den Leiter der Evangelischen Akademie in Sachsen-Anhalt. Und da haben wir über Mindtest zum Beispiel gesprochen, was sowas wie Minecraft ist, bloß halt eine Open-Source-Variante mit kirchlichem Background, was man auch in der Konfi-Arbeit gut einsetzen kann. Und das war sehr spannend zu sehen, weil die Jugendlichen konnten mir live Fragen stellen, die ich dann natürlich direkt an meinen Interviewpartner weitergegeben habe und er hat zeitgleich ein paar Sachen bei Mindtest einfach ausprobiert. Und das war ein interessantes Sendeformat, was wir jetzt mal versuchen, neu zu starten.
Gibt es da ein Beispiel, was er da ausprobiert hat? Mindtest kennen nicht alle.
Ja, also die meisten kennen Minecraft aber schon sehr lange.
Die meisten sicher, ja.
Als eine Form, also der virtuellen Bauwelt, würde ich jetzt mal so sagen. Und da kann man zum Beispiel zu Psalm 23 Sachen bauen, da gibt es so einen Tempelbereich oder andere Möglichkeiten. Und man geht dann halt mit seiner Figur, seinem Avatar da durch und kann Sachen ausprobieren. Und dann sind da Fragen gestellt, zu den 10 Geboten zum Beispiel auch. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich das auf einem A4 ausgedruckten Blatt habe im Konfi-Stunde, als wenn ich sage, und in der nächsten Woche baut doch mal euer Haus und die Konfis sitzen zu Hause und gemeinsam entsteht sowas und da wird ganz viel angeboten darüber. Mhm. Und für uns ist es aber in Oldenburg Neuland und deswegen haben wir den Kollegen mal mit ins Boot geholt, weil das sind so Sachen, wo ich denke, oh, da könnten wir noch eine Schippe drauflegen, das klingt total spannend.
Was ist Ihnen dabei wichtig, wenn Sie diese Medien nutzen? Sind es die Klickzahlen? Ist es das neue Format? Ist es das, was an? Gucken Sie nach, zu anderen Landeskirchen, wie machen die das?
Ja, also uns ist es wichtig, neue Sachen auszuprobieren. Also, dass sich junge Menschen da beteiligt fühlen. Wir haben jetzt auch in Corona-Zeiten, als die Juleika-Schulungen ausfielen, Online-Schulungen einfach ganz spontan aus dem Boden gehoben, damit auch was stattfindet. Natürlich ist es wichtig, dass auch welche dabei sind. Ich finde es immer wieder spannend, wenn wir neue Jugendliche gewinnen, die einfach, oder wenn wir jetzt auf dem Discord-Channel zum Beispiel, als wir das ausprobiert hatten, da waren welche, die hatten vorher mit Kirche noch nichts zu tun und sind dann über irgendeine Anzeige bei Facebook oder so oder hängen geblieben und haben uns darüber kennengelernt. Es gibt auch welche, die uns jetzt nur, ich sage mal aus Anführungsstrichen, nur digital kennengelernt haben. Und das wird nochmal eine neue Herausforderung, vielleicht auch in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die sagen, wir begleiten Kirche aber nur auf dem digitalen Wege. Die sind gar nicht vor Ort im Gemeindehaus. Aber die haben trotzdem ihren Glauben, ihre Gemeinschaft und ihr Empfinden, sind aber vielleicht auch vorwiegend in diesen Social-Media-Kanälen.
Das heißt, wir haben 2030 eine YouTube-Church. Was bedeutet das für den Weg von Kirche? Wie sieht die für Jugendliche in dieser Zeit aus dann?
Na, ich glaube, wir haben vor allem nicht entweder oder. Das ist das, was wir auch ständig diskutieren zwischen digital und analog. Es gibt einfach keine Trennung mehr von beiden. Das muss fließend ineinander übergehen. Und wir brauchen natürlich feste Gebäude genauso wie aber auch virtuelle Räume. Und man muss sich nicht entscheiden, ob ich zur einen oder anderen Welt gehören möchte und switche dann irgendwie über. Und ich stelle mir eine Kirche 2030 so modern vor, dass sie erstens nah dran ist am Puls der Zeit. Ich wünsche mir eine Kirche, die, wenn Menschen den Reichstag stürmen, spätestens 1-2 Tage später Social Media genauso wie in der Zeitung präsent ist und sagt, das greift unsere Grundwerte an und da stehen wir als Christen nicht dahinter, sondern dass sie an aktuellen Themen genauso dran ist, aber auch am Puls, was die Jugendlichen gerade brauchen. Und da hilft mir die beste Sino-Studie nicht. Das müssen wir gemeinsam entwickeln. Wo stehen die Jugendlichen 2030?
Wo ist Ihr liebster Platz? In welcher Kirche? In der digitalen Kirche? In einem festen Gebäude? Jetzt müssen Sie sich mal entscheiden.
Also wirklich mein fester Platz, habe ich festgestellt, für meinen Glauben. Das ist immer noch ein Kirchgebäude. Und ich habe meine alte Konfirmationskirche, die St. Johanneskirche in Kreimbrück, wieder kennen und lieben gelernt, obwohl ich sie vorher als Konfirmandin, das ist ja auch schon als Jugendliche, mochte ich sie nicht. Sie war kalt und groß und hat mich nicht angesprochen. Und jetzt ist es ein Ort der Ruhe und Stille und eine wundervolle Predigtstätte. Also für das Gespräch zu Gott brauche ich doch mein Weg miteinander.
Dann mal eine kritische Nachfrage. Es gibt ja einen Prozess, der auch in unserer Gesellschaft läuft. Das ist die Demografie, die Entwicklung der älteren Jahreszahlen. Ist bei solchen Wünschen und Beobachtungen da ein Generationenkonflikt nicht fast unausweichlich? Wie nehmen Sie das wahr in Ihrer Arbeit? Oder ist das Verständnis auf beiden Seiten doch recht groß?
Nein, der ist unausweichlich, weil die Ressourcen knapper werden und dann entsteht einfach auch ein Konflikt. Also letztens waren erst die Zahlen, dass die Jugendlichen zurückgehen auch noch. Also es wäre nicht nur Demografiewandel, sondern die Jugendlichen werden weniger. Das sieht man aber auch bei Kirchen wie bei politischen Wahlen, wer da den Lobbyismus betreibt. Das ist vorwiegend eine Politik, die eher auf Ältere ausgelastet ist als auf Jüngere, weil die Älteren mehr wählen. Und es ist ein Kampf ist ein zu starkes Wort, aber es wird eine Dauerauseinandersetzung sein, die ohne das, und ich glaube, die Älteren mit den Jüngeren wollen trotzdem im Dialog bleiben. Ich frage mich immer, wo dieses Spannungsfeld herkommt. Und das ist wirklich ein Wirtschaftsspannungsfeld. Und da geht es um Ressourcen, es geht um Macht und es geht um Verteilung von Geldern. Und das wird spannend, gerade dann wieder Blick auf Synode, wenn nur zwei Lobbyisten für einen Bereich da sind. Wer hat da den Hut auf für wen?
Was wünschen Sie sich für diesen Prozess?
Ich wünsche mir Offenheit und Transparenz. Ich wünsche mir eine Klarheit dessen, was möglich ist. Das sind die Ressourcen, die wir haben. Ich kann mir auch nicht alles wünschen, auch wenn ich eine Wunschdenkerin bin. Aber ich kann auch nur mit dem arbeiten, was ich habe. Aber das gemeinsam zu denken, alt wie jung, das wünsche ich mir.
Liebe Farina Hubel, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihrem Projekt viel Erfolg und in diesem Zusammenhang viele gute wegweisende Begegnungen mit jungen Menschen.
Danke.
Wir laden Sie, liebe Hörende, ein, uns immer und überall zu finden auf kirchenradio-oldenburg.de. Da gibt es die Hinweise zu unseren Veranstaltungstipps und vieles mehr. Wir laden Sie ein zu unserer Oktobersendung. Schalten Sie ein Freitag, den 9. Oktober 2020 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thierking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin bleiben Sie behütet
und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.